Auf der anderen Seite wurde Miss Florence Nightingale, welche die englischen Hospitäler und die wichtigsten Krankenhäuser und wohltätigen Anstalten des Kontinents besichtigt und sich der Aufgabe gewidmet hatte, unter Verzicht auf alle Annehmlichkeiten, die der Reichtum gewährt, Gutes zu tun, von Lord Sidney Herbert, dem Kriegsminister des britischen Empires, dringend gebeten, die Pflege der englischen Soldaten in der Krim zu übernehmen und zu leiten. Miss Nightingale, deren Namen seitdem sehr populär geworden ist, zögerte keinen Augenblick, diesen schönen Auftrag auszuführen. Sie wusste, dass auch die Königin ihr Werk mit Anteilnahme begleitete. Im November 1854 reiste sie mit 37 englischen Damen nach Konstantinopel und Scutari, um dort die zahlreichen Verwundeten der Schlacht bei Inkerman zu pflegen. Im Jahre 1855 stieß Miss Stanley zu ihnen mit 50 neuen Pflegerinnen, sodass Miss Nightingale nunmehr sich nach Balaklava begeben konnte, um die Spitäler zu besichtigen. Es ist bekannt, was sie durch ihre heiße Liebe für die leidende Menschheit dort hat erreichen können. Aber wie viele Werke der Liebe sind der Vergessenheit anheimgefallen, blieben mehr oder weniger erfolglos, weil sie vereinzelt dastanden und nicht durch ein gemeinsames, gut organisiertes Hilfswerk geleitet wurden. Hätte es bei Solferino ein solches internationales Hilfswerk gegeben oder wären am 24., 25. und 26. Juni in Castiglione oder zur gleichen Zeit auch in Brescia, Mantua oder Verona solche freiwilligen Helfer gewesen, wie viel unbeschreiblich Gutes hätten sie leisten können? Welchen Nutzen hätte eine Schar tatkräftiger, begeisterter und mutiger Helfer auf dem Felde der Vernichtung bringen können, in jener unheilvollen Nacht vom Freitag zum Sonnabend, als Tausende von Verwundeten vor Qual stöhnten und herzzerreißend um Hilfe riefen? Tausende, die nicht nur unter furchtbaren Schmerzen, sondern auch unter einem entsetzlichen Durst litten. Wäre der Fürst von Isenburg früher von mitleidigen Händen vom feuchten, blutigen Boden aufgehoben worden, auf dem er in völliger Erschöpfung lag, so würde er nicht heute noch unter den Folgen der Wunden zu leiden haben, deren Zustand sich durch den stundenlangen Mangel an Pflege sehr gefährlich verschlimmert hatte. Und wie ihm wäre es einer großen Zahl unglücklicher Soldaten gegangen, wenn man nicht sein Pferd gefangen hätte, was dazu führte, dass man ihn inmitten der Leichen auffand, so wäre er zweifellos aus Mangel an Hilfe zugrunde gegangen, wie so viele andere Verwundete, die gleichfalls Geschöpfe Gottes waren und deren Tod genauso schmerzlich für ihre Familien gewesen ist. Glaubt man etwa, dass diese schönen, jungen Mädchen und diese gutherzigen Frauen von Castiglione, so groß ihre Hingabe auch war, viele verstümmelte und entstellte Soldaten, denen sie ihre Hilfe angedeihen ließen und die man vielleicht hätte heilen können, vom Tode gerettet haben? Sie konnten nicht viel mehr tun, als ihnen einige ganz wenige Linderungen verschaffen. Hier konnten schwache und unwissende Frauen nicht genügen. An ihrer Seite und in Zusammenarbeit mit ihnen hätten beherzte und erfahrene Männer stehen müssen, fähige, sichere und planmäßig eingesetzte Hilfskräfte, deren Zahl genügt hätte, um sogleich eine geordnete Pflege zu organisieren. Dann hätte es gelingen können, viele Zwischenfälle zu vermeiden und ebenso viele fiebrige Erkrankungen, welche die Heilung der Wunden komplizierten, so dass Verletzungen, die zunächst ganz leicht waren, sehr bald zum Tode führten. Hätte man genügend Hilfskräfte gehabt, um die Verwundeten auf der Ebene von Medole bergen zu können oder auch aus den tiefen Gräben von San Martino, den Schanzen der Höhe von Tana, den Hügeln von Solferino, dann hätte man diesen oder jenen armen Bersagliere, jenen Ulanen oder Suaven nicht während langer Stunden des 24. Juni in banger Todesangst unter der grauenhaften Furcht vergessen zu sein, hilflos liegen lassen müssen. Umsonst versuchten sie, sich trotz furchtbarer Schmerzen zu erheben und von Weitem mit der Hand Zeichen zu geben, damit man ihnen eine Bahre schicke. Dann wären auch am nächsten Tage nicht, wie es entsetzlicherweise wahrscheinlich geschehen ist, so viele Lebende zusammen mit den Toten beerdigt worden. Wenn man Transportmittel für die Verwundeten gehabt hätte, die besser gewesen wären als jene, über die wir bis heute verfügen, hätte man jenem Gardeschützen die schmerzliche Amputation ersparen können, der er sich in Brescia unterziehen musste. Sie ist dadurch nötig geworden, weil ihm beklagenswerterweise während des Transports vom Verbandsplatz seines Regiments bis nach Castiglione keine Pflege zuteil werden konnte. Wenn er an den Folgen dieser Operation nicht wie so viele andere Soldaten gestorben ist, so hat er dies nur seiner gesunden und robusten Konstitution zu verdanken. Sollte nicht der Anblick der jungen Invaliden, die einen Arm oder ein Bein verloren haben und die traurig nach Hause zurückkehren, Gewissensbisse bei uns erwecken oder zumindest ein Bedauern, dass wir nicht alles versucht haben, um den verderblichen Folgen von Wunden zu begegnen, die durch schnelle und wirksame Hilfe noch hätten geheilt werden können? Und hätten jene Sterbenden, die in den Lazaretten von Castiglione und den Spitälern von Brescia aufgegeben lagen, von denen mehrere sich in ihrer Sprache nicht verständlich machen konnten, bei ihrem letzten Seufzer Gott gehöhnt und verflucht, wenn jemand bei ihnen gewesen wäre, der sie verstanden, angehört und getröstet hätte? Glaubt man nicht, dass trotz des Eifers, den die lombardischen Städte und die Einwohner von Brescia entwickelten, noch unendlich viel zu tun übrig blieb? In keinem Kriege und noch niemals in früheren Zeiten hat man sich mit solchem Eifer der barmherzigen Pflege hingegeben, und dennoch war diese allgemeine und erstaunliche Opferbereitschaft völlig unzureichend und außer allem Verhältnis zu der Zahl derer, denen es zu helfen galt. Außerdem wurde diese Hilfe nur den Verwundeten der verbündeten Armeen zuteil und keineswegs den unglücklichen Österreichern. Die Dankbarkeit eines Volkes, das unterdrückt gewesen und nun befreit worden war, hatte diesen plötzlichen Freudenrausch und dies überwältigende Mitgefühl hervorgerufen. Gewiss, es gab in Italien wohl tapfere Frauen, deren Geduld und Ausdauer nicht ermüdete. Aber ach, nach kurzer Zeit war es nicht schwer, sie zu zählen. Die Bevölkerung ermüdete rasch. Ansteckende Fieber schreckten viele ab, die zu Beginn begeistert gewesen waren. Wärter und Diener waren bald gelangweilt oder entmutigt, und nicht lange entsprachen ihre Leistungen dem, was man von ihnen hätte erwarten können. Für eine Aufgabe solcher Art kann man keine Lohnarbeiter brauchen. In der Tat werden bezahlte Wärter mit der Zeit roh, andere lassen sich durch Ekel abschrecken oder werden träge infolge Ermüdung. Ferner ist es nötig, dass die Hilfe sofort einsetzt, denn was heute den Verwundeten noch zu retten vermag, kann dies vielleicht morgen nicht mehr. Dadurch, dass kostbare Zeit verloren geht, tritt Wundbrand ein, der den Tod herbeiführt. So braucht man also freiwillige Wärter und Wärterinnen, die im Voraus ausgebildet, geschickt und mit ihrer Aufgabe vertraut sind, die außerdem von den Armeeführern anerkannt und daher in jeder Weise unterstützt werden. Das Personal der Feldlazarette reicht niemals aus. Selbst wenn es doppelt oder dreimal so stark wäre, könnte dies noch nicht genügen, und so wird es auch immer bleiben. Daher ist es unvermeidlich, dass man auf die Hilfe der Bevölkerung zurückgreifen muss. Man ist hierzu gezwungen, man wird immer hierzu gezwungen sein, denn nur durch Zusammenarbeit mit der Bevölkerung wird man das Ziel erreichen, um das es sich hier handelt. Daher muss man einen Aufruf erlassen, eine Bittschrift an Männer aller Länder und aller Stände, an die Mächtigen dieser Welt wie an die einfachen Handwerker. Denn alle können auf die eine oder andere Weise, jeder in seinem Kreise und seiner Kraft gemäß, irgendetwas zu diesem guten Werke beitragen. Ein solcher Aufruf müsste sich gleichermaßen an Frauen und Männer wenden, an die Prinzessin zu den Stufen des Thrones ebenso wie an das einfache Dienstmädchen, das als Waise aufgewachsen in ihrer niederen Arbeit aufgeht, oder an die arme Witwe, die niemanden mehr hat in der Welt und ihre letzte Kraft dem Wohle des Nächsten opfern will. Er müsste sich an den General ebenso wenden wie an den Philanthropen oder den Schriftsteller, der von seinem Schreibtisch aus dank seiner Begabung durch Veröffentlichungen die Frage weitertreiben könnte, welche die ganze Menschheit angeht und im besonderen Sinne jedes Volk, jede Gegend und auch jede Familie. Denn niemand kann mit Sicherheit sagen, dass er für immer Schutz genießt gegen die Wechselfälle des Krieges. Wenn ein österreichischer und ein französischer General Seite an Seite an der gastlichen Tafel des Königs von Preußen sitzen und sich freundschaftlich unterhalten können, was sollte sie daran hindern, gemeinsam eine Frage zu untersuchen und zu besprechen, die es so wert ist, ihre Teilnahme und ihre Aufmerksamkeit zu erregen? Wäre es nicht wünschenswert, dass die hohen Generale verschiedener Nationen, wenn sie gelegentlich, wie beispielsweise in Köln oder Chalon zusammentreffen, diese Art von Kongress dazu benutzen, irgendeine internationale, rechtsverbindliche und allgemein hochgehaltene Übereinkunft zu treffen, die, wenn sie erst festgelegt und unterzeichnet ist, als Grundlage dienen könnte zur Gründung von Hilfsgesellschaften für Verwundete in den verschiedenen Ländern Europas? Es ist umso wichtiger, über solche Maßregeln schon im Voraus eine Übereinkunft zu treffen, als Kriegführende, wenn die Feindseligkeiten einmal ausgebrochen sind, nicht mehr geneigt sind, diese Fragen anders als unter dem Gesichtspunkt des eigenen Landes und der eigenen Soldaten zu betrachten. Menschlichkeit und Zivilisation verlangen gebieterisch, dass man ein Werk, wie wir es hier angedeutet haben, in Angriff nimmt. Ja, es dürfte so sein, dass jeder Mensch, der irgendwelchen Einfluss besitzt, die Pflicht hat, hieran mitzuarbeiten, so wie jeder Wohldenkende zumindest eine Idee hierzu beitragen sollte. Welcher Fürst würde solchen Gesellschaften seine Unterstützung verweigern? Welcher Herrscher wäre nicht glücklich, wenn er den Soldaten seiner Armee die Sicherheit geben könnte, dass sie unverzüglich angemessene Pflege finden werden, sobald sie verwundet sind? Welcher Staat würde nicht diejenigen beschützen, die auf diese Weise versuchen, das Leben nützlicher Bürger zu retten? Denn der Soldat, der bei der Verteidigung seines Vaterlandes verwundet wird, verdient doch gewiss die Fürsorge des ganzen Landes. Welcher Offizier, welcher General, der doch die Soldaten gewissermaßen als seine Kinder betrachtet, wäre nicht glücklich, freiwilligen Helfern ihre Aufgabe zu erleichtern? Welcher Militärintendant, welcher Chefarzt würde nicht dankbar die Hilfe einer Schar einsichtiger Menschen annehmen, die bereit sind, unter einer guten und vernünftigen Leitung taktvoll ihren Dienst zu versehen? Und schließlich, ist es in einer Epoche, wo man so viel von Fortschritt und Zivilisation spricht, nicht dringend nötig, da nun einmal unglücklicherweise Kriege nicht immer verhindert werden können, darauf zu bestehen, dass man im Sinne wahrer Menschlichkeit und Zivilisation einen Weg sucht, um wenigstens seine Schrecken etwas zu mildern? Wenn man dieses Werk in großem Umfange durchführen will, so gehören dazu zweifellos sehr beträchtliche Mittel. Aber das notwendige Geld hierfür wird niemals fehlen. In Kriegszeiten wird jedermann gern aufgrund der Aufrufe, welche die Ausschüsse erlassen, seine größere oder kleinere Gabe darbringen. Die Bevölkerung wird nicht kühl und unbeteiligt bleiben, wenn die Söhne des Landes kämpfen. Ist doch das Blut, das in diesen Kämpfen vergossen wird, das gleiche, das in den Adern der ganzen Nation fließt? Hindernisse solcher Art würden also die Entwicklung unseres Unternehmens nicht aufhalten können. Nicht hier liegen also die Schwierigkeiten, sondern einzig und allein in der Vorbereitung des Werkes und der Gründung der Gesellschaften. Wenn auch die neuen und schrecklichen Zerstörungsmittel, über die die Völker heutzutage verfügen, in Zukunft wahrscheinlich zwangsweise die Dauer der Kriege verkürzen müssen, so werden vermutlich die Schlachten dafür umso blutiger werden. Und werden nicht in diesem Jahrhundert, in dem das Unvorhergesehene eine so große Rolle spielt, Kriege hier oder dort ganz plötzlich und völlig unerwartet ausbrechen? Ergeben diese Überlegungen allein nicht schon genug Veranlassung, sich nicht überraschen zu lassen?